Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt Marie.
Hallihallo. Ihr Lieben, die Begrüßung ist wie gewohnt, aber die Sendung ist nicht wie gewohnt. Und zwar, ihr wisst ja, dass wir eine kleine Pause mit unseren regulären Sendungen eingelegt haben, weil ich private Termine habe und wir ja in der Zeit dann überlegt hatten, ob wir eine Pause machen oder ob wir vielleicht Folgen vorproduzieren mit Themen, die uns interessieren. Die sind dann natürlich nicht zeitaktuell, aber es sind trotzdem Hollywood, in Anführungszeichen Hollywood-Themen. Und da haben wir uns beide so ein bisschen Gedanken gemacht, was uns denn interessieren würde. Und Nils kam auf die Idee, dass doch so ein schöner True-Crime-Fall doch immer von Interesse ist. Da hat er recht. Nicht umsonst ist True-Crime eine der Kategorien in Deutschland, die statistisch mit zu den meistgehörten Podcasts gehören. Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal einen kleinen Ausflug in das True-Crime-Genre. Und natürlich geht es bei uns um Stars und Sternchen, also Hollywood etc. Und dann haben wir aber überlegt, warum denn immer Hollywood? Es gibt doch auch das deutsche Hollywood. Gehen wir doch mal nach München. Und so kam es, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten über Walter Sedlmayr, einen sehr bekannten, mittlerweile natürlich dann verstorbenen Schauspieler, der eben ja umgekommen ist, ermordet worden ist. Und Nils, du bist heute quasi Gewehrmann für die Folge und führst uns so ein bisschen durch, was da eigentlich genau passiert ist, beziehungsweise auch, wer vielleicht Walter Sedlmayr war, denn ich weiß gar nicht, ob viele Leute heute, also zumindest junge Leute heute noch wissen, wer das ist. Mein Alter, würde ich sagen, sollten auf jeden Fall noch Leute wissen, wer das ist, weil er vor allen Dingen eine sehr große Karriere in den 70ern und 80ern und 90ern hatte, aber... Ja, das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, das ist ein bisschen her, tatsächlich.
Plus, was natürlich auch noch so ein bisschen schön gepasst hat jetzt, ist, dass Walter Sedlmayr, der ist 1926 geboren, dieses Jahr 100 geworden wäre.
Genau.
Und das ist doch auch ein wunderbarer Anlass, um zu sagen, dann schauen wir uns doch mal an, ja, was es mit ihm, seiner Karriere, aber dann auch eben seinem tragischen Tod auf sich hatte.
Genau. Das ist tatsächlich, am 6. Januar wäre er 100 geworden.
Ja, siehst du.
Totaler Zufall, das war gar nicht meine Absicht.
Nein, das musst du jetzt so verkaufen, als wäre das Absicht gewesen, Mensch.
Und du hast auch schon so schön auf True Crime abgehoben. Eigentlich hasse ich ja True Crime.
Was?
Ja, ich mag das Format eigentlich nicht und ich habe auch bei der Vorbereitung für die Folge heute festgestellt, warum ich das nicht mag.
Dabei so hätten wir das so gut inszenieren können. Stellt euch vor, die Nacht ist dunkel.
Ja, aber wir können ja auch eine Meta-Folge draus machen. Bin ja gerne auf mehreren Ebenen gleichzeitig unterwegs und deswegen mag ich den Fall auch so gerne. Oder finde den Menschen einfach auch so spannend, Walter Sedlmayr. Wobei ich mich jetzt in der Vorbereitung für die Folge erst ganz viel entdeckt habe. Ich habe tatsächlich im Kopf gehabt, Walter Sedlmayr, das war doch dieser Volksschauspieler, der dann vom Stricher ermordet wurde. So. Das ist irgendwie die Geschichte, die man noch so von 1990 im Kopf hat.
Wobei ich finde, ich bringe auch immer Details vom Mord von Sedlmayr und vom Mord von Mooshammer durcheinander.
Genau.
Wobei die ja, also weil die halt beide ein homosexuelles Doppelleben geführt haben, von dem man zumindest offiziell nichts wusste. Gut, der eine war Schauspieler, der andere war Designer. Also Mooshammer hat natürlich jetzt nicht, der hat auch im Fernsehen ab und zu mal ist er aufgetaucht, aber der war jetzt nicht wie Sedlmayr eben auch in Serien und Filmen und so weiter. Aber am Ende sind halt beide ermordet worden und beide eben von, ich sag mal, Leuten aus dem Milieu in Anführungszeichen. Zumindest ist das die Annahme gewesen, auch bei Sedlmayr lange.
Genau, und das finde ich halt das Spannende. Nichts davon stimmt halt irgendwie. Wenn man genauer hinguckt, dann sind diese Ideen, die man hatte, wie das alles ablief, total falsch. Bei Mooshammer sind sie noch richtiger, weil der ist tatsächlich dann von einem Sexarbeiter ermordet worden, soweit ich weiß.
Ja.
Eine Gemeinsamkeit, die sie noch haben, ist, beide hatten kleine Hunde. Das ist auch ganz süß.
Und beides waren auch ziemlich Originale. Also Walter Sedlmayr ist ja als Volksschauspieler bekannt und deshalb auch Volksschauspieler, weil er natürlich so den Urbayern auf der Leinwand verkörpert hat und zwar den grantigen Bayern.
Ja.
Und das fand ich so schön. Ich habe ein Interview mit ihm gehört im Zuge dieser Vorbereitung, wo er halt so erzählt hat, Ja, also er hat sich halt Gedanken gemacht, als er dann wusste, welche Rolle ihm denn so angeboten wird, weil er wurde dann ja auch als der Bayer TM verpflichtet. Und dann hat er halt geguckt und meinte, okay, was haben wir denn schon auf dem deutschen Bildschirm? Wir haben den lustigen Bayer, wir haben den gewitzten Bayer, wir haben den schlauen Bayer, wir haben den dummen Bayer. Und dann gesagt, welchen Bayer haben wir denn noch nicht? Welchen Urtyp? Und dann hat er gesagt, wen wir noch nicht haben, ist den grantigen Bayer. Und er hat gesagt, dann spiele ich doch den grantigen Bayer. Und so ein bisschen als der grantige Bayer ist er tatsächlich dann auch berühmt geworden. Der grantige Bayer mit Herz, sozusagen. Das war eigentlich quasi seine Rolle, also seine erfolgreichste Rolle im Polizeiruf, in der Serie
Polizeiinspektion.
Ach ja, entschuldige, in der Polizeiinspektion, genau. Gott, das heißt ja auch alles so ähnlich. Ich hab letztens erst übrigens, ich musste so schmunzeln, weil das ist ja auch so ein Format, das dann viele, viele Jahre gegangen ist und er hat ja 14 Jahre diese Rolle gespielt. Also man kannte ihn halt als diese Rolle auch. Und ich habe, das erinnert mich daran, dass es halt so Formate gibt in Deutschland, die dann aber auch irgendwie so Kultstatus erlangen, wo dann eben Leute Teams ermitteln etc. Und ich habe letzte Woche erst eine Amerikanerin erklärt, was der Tat dort ist, weil sie zufällig bei Tumblr über so ein GIF-Set gestolpert ist von so einem Tatort-Team, das sehr homoerotisch verkauft worden ist in diesem GIF-Set und sie meinte, was ist das? Und ich so, keine von meinen Teams. Und sie so, hä? Und dann habe ich geguckt, dann war das irgendwie von 2022 oder so vom Team Saarbrücken, das gucke ich nicht. Deswegen, ich kannte die auch gar nicht. Ich war so, wer ist das? Das ist ein deutscher Schauspieler? Hä? Und dann habe ich ihr halt erklärt, ja, das ist ein Tatort-Team und Tatort ist ... Und es ist halt jetzt auch schon seit 56 Jahren auf dem Bildschirm. Und sie so, ja. 56 Jahre? Und ich so, ja. Und so ähnlich ist es dann auch mit der Polizeiinspektion gewesen. Das war auch so ein Kultklassiker, den jeder geschaut hat und ja, so. Aber das war ein kleiner Ausflug. Also ich lasse dich nochmal zurückkommen.
Genau. Der Grantler ist aber tatsächlich eine gute Idee, da anzusetzen, weil den hat er von seinem Vater. Mhm. Er ist tatsächlich in München aufgewachsen, 1926, wie gesagt, geboren und hatte ein sehr kompliziertes Verhältnis zu seinen Eltern. Zu seinem Vater war das Verhältnis geprägt von der Aggression und von dem Jähzorn des Vaters. Der hatte so einen Tabakladen, da musste er auch immer ran nach der Schule und musste da arbeiten. Und er hat den Vater sehr genau beobachtet in seinem Umgang mit den Kunden. Das fand ich ganz spannend. Das habe ich nämlich mit meiner Mutter auch immer gemacht in der Bäckerei. Mhm. Und sein Vater war zum Beispiel immer sehr freundlich zu den Leuten und sobald sie aus der Tür waren, hat er dann geflucht und hat dann quasi gesagt, boah, was für ein Arschloch und so. Und er hat da sehr früh gelernt, dass sein Vater quasi auch den Kunden gegenüber immer so eine Rolle spielt. Und ja, der war halt zu Hause relativ jähzornig, konnte jederzeit explodieren und das heißt, der Haushalt war immer so ein bisschen darauf gemünzt, ihn bei Laune zu halten. Und da habe ich dann so drüber nachgedacht, das ist natürlich auch eine hervorragende Grundlage, um dann Schauspieler zu werden, weil du kannst sowieso schon, bist schon immer damit beschäftigt, irgendwie jemanden zu manipulieren emotional, damit er nicht explodiert. Das ist eine hervorragende Grundlage quasi, um dann später so diesen Job vom People-Pleaser und von ja, jemand anders sein, als man eigentlich ist.
Wobei man natürlich nicht vergessen darf. Also ich finde, es sind hier verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Also natürlich, du hast recht. Ich glaube, dass tatsächlich auch dieser Vater sehr, sehr prägend ist für auch seine Berufswahl. Er hat ja auch später gesagt, ich habe dann vieles von diesem granteligen oder von diesem jähzornigen halt tatsächlich auch in meine Rollen übernommen. Und dann hat er irgendwann mal scherzhaft gesagt, ich habe so lange meinen Vater gespielt, bis ich wie mein Vater wurde. Und
ja,
das ist
auch
ja, aber
extrem traurig eigentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so ein bitteres Zitat, ja. Wenn man sich das so überlegt, weil genau das wollte er ja nie werden. Und man muss sich ja auch überlegen, er kommt aus einer Generation, jetzt ist er 26 geboren. Er ist also vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Das heißt, den Zweiten Weltkrieg hat er war auch in einem Alter, da war er also schon Teenager und da hat er das volle Kanne natürlich mitbekommen. Wurde ja später dann auch noch als eine der jüngsten, also die am Ende des Krieges wurden ja noch ganz viele junge Leute verpflichtet als Flakhelfer, die dann quasi nur noch so Kanonenfutter waren. So ging es ihm auch. Ich glaube, er war 16 oder sowas um den Dreh rum. Auf jeden Fall.
Notabi und Flakhelfer.
Ja, genau. Aber was ich sagen wollte, also das heißt, das ist die Generation, die schon mal einfach historisch einen schweren Stand hatte, sage ich mal. Dann kam dazu eben diese Situation mit dem Vater. Und was man da halt nicht vergessen darf, man denkt jetzt, okay, der Vater war vielleicht ein bisschen jähzornig, okay, stelle ich nicht so an. Nee, die haben in ständiger Angst in diesem Haushalt gelebt. Also das war schon, das war eigentlich schon eine missbräuchliche Situation. Also der Vater ist dann auch gewalttätig geworden. Der war jähzornig, aber der hat vor allen Dingen auch die Mutter und, soweit ich das gelesen habe, die Mutter und ihn auch geschlagen. Also es war schon eine sehr, also eine missbräuchliche, eine schwere, eine schlimme Kindheit auch, die dann aber Walter Sedlmayr, finde ich, auch immer in seinen Interviews versucht hat, so ein bisschen zu entschärfen. Also wenn er dann eben davon gesprochen hat, dass
Humor
der Vater,
halt, ne?
genau, dass der Vater jähzornig war, und dann erzählt er ja auch, dass der Vater eben, wenn der halt wütend wurde im Laden, konnte er nicht ausfällig werden gegenüber den Kunden, was dann immer erst passiert ist, wenn die Tür zu war und der Kunde weg war, aber er wurde dann immer ganz, ganz still. Und dann war ihm schon klar, wenn sein Vater still wurde, jetzt wird's gefährlich. Also eben nicht das, was man erwartet, dass jemand, wenn er ausrastet, vorher vielleicht noch groß rumpoltert oder so, sondern im Gegenteil, er wurde still, und das hat er auch viel in seine Rollen mit übernommen. Dieses aggressive, stille, geladene so. Naja, und also das heißt, er hat da auch schon mal eine sehr, sehr schwere Kindheit hinter sich gebracht. Und auch, also, und dann, so wie ich es gelesen habe, war der auch völlig alleingelassen. Also seine Mutter konnte ihn da nicht unterstützen und der Vater war halt derjenige, der halt gewalttätig war gegenüber der Familie. Und dann war natürlich auch lange die Frage, was er werden soll, was da in dieser Generation sowieso mal ein Problem ist. Aber dann hat er so ein bisschen erzählt, wie daheim diskutiert wurde. Und da habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt, was mein Vater auch bei sich in der Familie eben erzählt hat. Mein Vater ist mit 16, eigentlich 15 sogar, die haben ja früher, Volksschule hat ja früher geendet, also 15, 16. Mein Vater war 15, als die Schule fertig war, und ist dann 16 geworden und hat dann mit 16 eben eine Ausbildung gemacht als Koch. Und das war auch so eine Idee, wo Walter Sedlmayr eben erzählt hat, dass auch in der Familie die Diskussion war, was er denn werden soll. Und dann war auch die eine Diskussion, dass er Koch werden soll, weil dann kriegt er wenigstens was zu essen. Also
genau,
dann liegt jetzt quasi der Familie nicht mehr auf der Tasche. So. Und das war auch der Gedanke so ein bisschen bei meinem Vater gewesen. Mein Vater wiederum hat auch selbst natürlich, also die Familie hat sich halt gedacht, Koch, das ist doch gut, da kriegt er was zu essen, da verdient er kein Geld, essen tun die Leute immer und so, das ist ja, was man sich so überlegt. Mein Vater wiederum hat die Träume gehabt vom Ausland, weil das natürlich auch ein Beruf ist, wo man durchaus ins Ausland gehen konnte. Und diese Diskussionen, wie Walter Sedlmayr das auch so ein bisschen erzählt hat, so, da habe ich mich sehr an meinen Vater erinnert gefühlt. Da dachte ich, ach, guck an. Aber ich glaube, das ist natürlich so ein Standardargument aus dieser Generation auch.
Genau, er selber wollte eigentlich eher was Künstlerisches machen, hatte überlegt, Musiker zu werden, Geige zu spielen oder so.
Ich glaube, er hat gesagt, wollte er nicht irgendwie, aber da war er noch ganz, ganz klein, wollte er nicht Bischof werden irgendwie.
Kardinal.
Das fand ich auch sehr schön. Kardinal,
er wollte gleich
genau.
Kardinal werden, richtig.
Ja.
Das fand ich
in
auch
katholischen
sehr lustig.
Bayern ist ja klar.
Vor allem Kardinal, das ist ja, ich meine, da überspringst
also,
du
ja
mehrere Hierarchien.
Ja, genau. Ich glaube, es hat vielleicht aber auch ein bisschen was mit den Klamotten zu tun, weil ich glaube,
vielleicht,
wenn du rein vom Äußeren gehst und so und vom beeindruckenden Moment, dann muss es doch, genau, dann muss es doch was sein, was ein bisschen, was mehr hermacht als nur so eine schwarze Kutte.
Genau. Sein Vater hat sich auch immer über ihn lustig gemacht, weil er ein bisschen dicker war. Und letzten Endes ist das dann aber genau das, was dazu geführt hat, dass er eingestellt wurde als Schauspieler. Er hat nämlich dann angefangen, an den Münchner Kammerspielen zu spielen, also auf der Theaterbühne. Und es gab zu der Zeit wenige Leute, die tatsächlich so etwas dicker waren. Und deswegen
ja,
wurde er dann.
Weil halt Essensknappheit herrschte.
Genau, also weil einfach generell nicht sehr viel zu essen da war in den Nachkriegsjahren.
Aber das war
aber
bei ihm jetzt auch nicht so, dass er mehr zu essen
hatte,
nee. Sondern der war halt einfach körperlich
einfach
so ein rundes Gesicht, ein bisschen rundes Bäuchlein und so, genau. Ja.
Und dann wurde er immer so als Buffo-Rolle besetzt, immer so ein bisschen so als Dorftrottel oder.
Ich bin
aber
froh, du bist so nett. Ich dachte, jetzt sagt der Buffo anstatt, ich hätte ja gesagt, als der Dumme.
Ja, ja, genau. Also viele, viele solche Rollen oder ja, eben so ein bisschen der bayerische, naive Dorftrottel oder so. Und das hat er relativ lang gespielt auf der Bühne, eben auch in den ersten Heimatfilmen, die dann wieder aufkamen. Da wurde er dann öfter so besetzt. Und das ging noch länger so, bis das dann sowohl zur Entdeckung in anderen Filmen von anderen Regisseuren kam, als auch, es gab dann so einen Skandal 1971, da wurde nämlich Sedlmayr verhaftet wegen des Verdachts auf Hehlerei, weil angeblich er die Blutenburger Madonna gestohlen haben
ja,
soll.
Ja, das habe ich gelesen und ich dachte,
das
what?
Ist eine absurde Geschichte.
Das genau. War echt, das wusste ich gar nicht. Das war voll der Dreh, wo ich dachte, aber es war ja wirklich so, man muss dazu sagen, die Schauspielrollen, von denen wir jetzt reden, das waren alles kleine Rollen. Kein Mensch kannte Walter Sedlmayr.
Genau,
ja?
Das waren immer nur
also
so
der hatte
Sätze
wirklich keine,
so.
Der hat sich über Wasser gehalten, aber der große Schauspieler, das war der nicht und er kannte auch keiner. Selbst am Theater, weil das, wer ist das? So. Und dann plötzlich kam er in die Presse als, eben durch diese Geschichte und die Presse zitierte ihn dann als den großen Star am Münchner Schauspielhaus und als dann genau. Irgendwie am Münchner Schauspielhaus angerufen wurde, die so, wer, wie, was, wie kennen wir nicht? Arbeitet er bei uns? Also so halt. Aber das ist auch ein Ding, weil dann wird halt diese Madonna, die halt geklaut worden ist, in einem großen, ja, medienwirksamen Raub, Kunstraub, ja, wird dann eben nach diesem Kunstraub dort befunden, bei diesem Schauspieler. Und ich habe das gelesen und dachte, oh mein Gott, der ist doch schuldig. Es war so, ja, heute weiß man wohl, dass er da völlig unschuldig ist. Ich habe aber tatsächlich die Details nicht mehr verfolgt. Weißt du da mehr drüber?
Ich glaube, das ist ein, also da, ich habe da was gesehen, so ein Muster, was sich dann später wiederholt hat bei letzten Endes am Ende seines Lebens. Er war da irgendwie mit Leuten zusammen und er war super kunstinteressiert und fand das irgendwie alles ganz interessant, so aber war nicht besonders schlau, was das angeht. Und dann wurde ihm irgendwie Sachen verkauft oder er wurde von so zwielichtigen Gestalten drum gebeten, dann irgendwie Sachen aufzuheben. Und so ist er irgendwie dann zum Zwischenlager geworden, bevor diese Madonna verkauft werden konnte. Also einfach, weil er so ein bisschen mit so zwielichtigen Gestalten unterwegs war und denen dann Sachen geglaubt hat, die er nicht hätte glauben sollen.
Also er wurde ja wegen des Verdachts auf Diebstahl und Hehlerei eben verhaftet und dann, aber nach 5 Tagen wurde dann eben der Haftbefehl vom Landgericht München aufgehoben und offiziell wurde der Fall zwar nie geklärt, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist dann später wohl bekannt geworden, dass er wirklich da in Anführungszeichen unschuldig war. Wobei man dazu jetzt auch sagen muss, selbst wenn, also er hat es wahrscheinlich nicht zugegeben, aber selbst wenn er die Ware sich dann hat andrehen lassen, in Anführungszeichen, macht er sich ja doch der Hehlerei schuldig. Also das ist ja dann ja, also sehr schwierig, aber das ist ja auch ein Ding. Also stell dir mal vor, jetzt vergleichbar irgendwie, ich meine gut, die Blutenburger Madonna, ich kenne sie nicht, aber, aber stell dir vor irgendwie, du hast einen kleinen Schauspieler, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Soap-Operas vor sich, der hier gute Zeiten, schlechte Zeiten vor sich hinkrabst, kennt man eigentlich noch nicht, verdient aber so sein Geld und plötzlich kommt in der Presse, oh mein Gott, da hat die Mona Lisa bei sich im Schlafzimmer stehen. Weißt du, so irgendwie. Also es ist schon irgendwie krass, oder? Alleine das, finde ich, ist schon filmwert.
Ja, und das hat jedenfalls dafür gesorgt, dass er sehr bekannt wurde. Und
ja, aber
das
ist die falsche Bekanntheit.
Nee, in dem Fall war das die richtige Bekanntheit, weil dadurch sind so eine Reihe von Regisseure irgendwie auf ihn aufmerksam geworden, die ihn dann in den 70ern groß gemacht haben und mit ganz anderen Werken als diesen Heimatfilmen, die er halt vorher gemacht hat. Und gleichzeitig, der Typ, der da ermittelt hat, der ermittelnde Polizeibeamte, den fand er in diesem ganzen Prozess des verhaftet und interviewt und wieder freigelassen werden, so spannend in seiner Persönlichkeit, dass er sich den ganz genau gemerkt hat und den dann später für seine Kultfigur Franz Josef Schöniger in der Polizeiinspektion 1 als Grundlage genommen hat. Also auch das war irgendwie so eine Eigenschaft von Sedlmayr, dass der in jeder Situation in der Lage war, Leute zu studieren und sich genau einzuprägen, wie die sich verhalten, um dann selber daraus irgendwie seine extreme Authentizität beim Schauspielern zu nehmen.
Okay, ja. Hier übrigens auch ganz interessant, das finde ich, bindet sich so ein bisschen ein auch in das, was du sagst, dass eben er ja auch sehr viel aus der Realität es geschafft hat zu übernehmen für sein Schauspiel, was ja gute Schauspieler auch machen. Er hatte dann seinen eigentlichen Durchbruch eigentlich mit einer Rolle in dem Film T.H. Hirneis oder wie man ehemaliger Hofkoch wird. Und das ist wohl, ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht gesehen, aber das muss
ich
auch so ein...
Ich habe ihn gestern gesehen.
Du hast es gesehen, weil ich wollte gerade sagen,
ich habe den ganzen Film geguckt gestern.
Okay, wow. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann kannst du ja gleich. Also ich sag dir, was ich weiß und du kannst dann sagen, stimmt oder stimmt nicht. Also genau. Ich hatte halt nur gelesen, das ist natürlich auch so ein bisschen ein experimentell aufgezogener Film, weil natürlich da Sedlmayr den ehemaligen Hofkoch von, ich glaube, Ludwig dem Zweiten, danke, spielt und dann aber im Grunde so eine Art Monolog die ganze Zeit in die Kamera hält, wo er dann auch vielleicht, glaube ich, er macht ein paar Dinge, aber er monologisiert halt die ganze Zeit in die Kamera rein und das aber so, dass man meinen könnte, also natürlich spielt er die Rolle des Hofkochs des ehemaligen, aber das ist so realistisch, dass man das Gefühl hat, das ist wie so eine Reality-TV-Show, die halt einfach einen Koch filmt, der halt über seine Erfahrungen erzählt. Und das war für damalige Verhältnisse, ich meine, der Film ist aus den 70ern dann, also ist in den 70ern gemacht worden, das war für damalige Verhältnisse halt super ungewöhnlich, weil man diese vierte Wand sozusagen oder nicht gebrochen hat oder man auch nicht so getan hat, als würde man diese vierte Wand brechen. Also das war so ein seltsames Zwischending zwischen fiktiv und Realität, was aber natürlich, was wissen wir ja, eigentlich komplett fiktiv war, aber natürlich so getan hat, als wäre es nicht fiktiv. So. Und ich fand das sehr faszinierend und offensichtlich fanden es damals auch ganz viele andere Schauspieler sehr faszinierend, weil die halt gedacht haben, wo kommt denn dieser Schauspieler her? Der spielt diese Rolle so großartig und so überzeugend und so realistisch. Wer ist das? So. Also das war wohl so sein großer Durchbruch. Und du hast den Film gesehen? Wow, okay. Das ja, nenne ich Commitment.
Genau, den Film gibt es in der Bayern BR Mediathek, also den kann man da gucken.
Oh, ist der frei da zugänglich?
Ja,
ach,
ich packe
wow,
den
okay.
Link auch gerne dazu.
Ist der schwarz-weiß oder?
Der ist nicht schwarz-weiß, das ist tatsächlich so ein Farbfilm. Man sieht,
ach cool.
Der ist noch richtig auf altem Film gedreht. Man sieht auch immer so diese kleinen Fehlerchen. Die Schnitte sind auch so ein bisschen, sagen wir mal, avantgardistisch, experimentell. Also okay. Man hat das Gefühl, dass da irgendwie auch so Sachen zusammengeschnitten, nicht so ganz sauber zusammengeschnitten wurden. Dadurch hat das aber auch so ein authentisches Gefühl. Mhm. Und es ist genau so, also du guckst jemandem zu, das ist offensichtlich nicht, also ich meine, das handelt halt, es ist ein Monolog von dem Hofkoch von Ludwig II. Ludwig II. Ist irgendwie 1880 in den See gegangen oder so. Es ist offensichtlich nicht 1880, sondern das ist halt so ein Mann in so einem modernen Trachtenjankerl oder so. Also einfach so eine Joppe und dann drunter so Krawatte und Hemd. Und der läuft dann in den verschiedenen Schlössern, in dem Geländen drumrum. Neuschwanstein und Linderhof und so einfach übers Land oder läuft da durch die Räume und erzählt dann immer, ja, hier haben wir das und das gemacht, hier haben wir das und das gemacht, hier den Raum kenne ich noch, hier habe ich mich hinter der Säule versteckt, als der König nach Hause kam und so. Und erzählt das halt alles so, als hätte der da wirklich 30 Jahre gearbeitet, wobei das natürlich völlig die falsche Zeit ist. Und er sagt auch vorher, dass er jetzt anfängt zu rezitieren und am Ende sagt er auch nochmal, ja, das war aus dem Buch dieses Hofkochs.
Also
es ist klar, dass das,
okay, ja.
Genau, das wird auch gebrochen, aber gleichzeitig dieser Monolog ist halt, also du hast wirklich das Gefühl, dass dieser Mensch da 40 Jahre gearbeitet hat in der Küche und erzählt hat diese ganzen kleinen Stories. Das macht auch so einen Abgrund auf, weil der erzählt halt davon, wie der König langsam verrückt wird und dieser ganze Hofstaat drumherum so tut, als wäre das so nicht. Und er tut immer noch so, als wäre das nicht so gewesen und so.
Und es ist die ganze Zeit nur er, sonst ist da kein anderer Schauspieler.
Ist, ja. Du siehst
das muss
im Hintergrund
man auch erstmal stemmen.
Genau, du siehst im Hintergrund Leute vorbeilaufen, dann, die machen eine Führung in Neuschwanstein, ja. Und dann hörst du so ein bisschen dem Führer dabei zu, wie der irgendwas erzählt und er steht dann halt daneben und rollt mit den Augen so im Sinne von, das stimmt alles gar nicht, ich habe das ganz anders erlebt und so. Es ist wirklich, man kann es total gut gucken, obwohl es so alt ist und so komisch und so experimentell.
Ja, 1972 ist da rausgekommen, der Film. Ja,
es macht wirklich Spaß und man sieht auch ziemlich sehr gut das schauspielerische Genie von Walter Sedlmayr.
Also, ja, und es ist total lustig, dass dann plötzlich eben so ein Schauspieler daherkommt und dann so eine eine tolle Rolle spielt und natürlich in erster Linie aber, muss man auch sagen, von der Kritik gefeiert, weniger vom Zuschauerpublikum.
Von der Kritik und er hat auch einen Bundesfilmpreis für den Film bekommen.
Ja, und zwar die allerbeste Kategorie und zwar als bester programmfüllender Film ohne Spielhandlung. What? Also, ich wusste gar nicht, dass es die Kategorie gibt, aber alleine diese Kategoriebezeichnung finde ich großartig.
Aber das ist wahrscheinlich eine Kategorie, auf die dann auch nicht so viele Filme abzielen
ich
jedes
denke, die
Jahr,
die wird es
oder?
Auch nicht mehr geben, diese Kategorie. Also Deutscher Filmpreis in
gewinnen.
Gold als bester programmfüllender Film ohne Spielhandlung. Sehr schön.
Ja. Dadurch hat ihn dann auch Rainer Werner Fassbinder entdeckt durch den Film. Und das ist ja auch so ein Enfant terrible der deutschen Filmkunst, des neuen deutschen Films oder wie auch immer. Von dem habe ich nicht so viel gesehen. Ich denke immer, eigentlich müsste ich mir dieses Gesamtwerk mal angucken, weil Fassbinder auch so eine wahnsinnig spannende Figur ist. Aber die Filme sind auch wahnsinnig anstrengend.
Ach, hör auf, das ist so wie Bergmann. Aber ich muss, oder Bergmann ja eigentlich. Tatsächlich habe ich von Fassbinder einen, also ich habe vielleicht 2 oder 3 Filme gesehen, mehr nicht. Aber ein Film davon ist mir halt wirklich richtig krass in Erinnerung geblieben, den ich dann aber seit den 90ern nicht mehr gesehen habe, weshalb ich nicht weiß, ob der heute noch so standhalten würde. Aber damals fand ich den wahnsinnig beeindruckend. War ich Teenager, als ich den geschaut habe. Angst, Essen, Seele auf. Mhm. Was ja doch ein sehr bekannter Film von Fassbinder auch war. Der ist auch in den Öffentlich-Rechtlichen gelaufen. Da sind ja auch nicht alle Sachen von ihm gelaufen. Und, und jetzt habe ich im Nachhinein festgestellt, dass Herr Sedlmayr auch in dem Film mitgespielt hat.
Genau.
Und ich habe mir dann die Szene nochmal angeschaut und dann dachte ich, stimmt, ich erinnere mich auch noch, weil da hat er den rassistischen Ladenbesitzer gespielt und ich hatte das gar nicht einmal auf dem Schirm, dass das Sedlmayr gewesen ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, und das ist so eine prototypische Rolle, weil genau so wurde der gerne besetzt von Fassbinder, also der spielt da auch so einen gemütlichen bayerischen Ladenbesitzer, der dann auch so richtig poltert bayerisch und halt den Protagonisten des Films extrem rassistisch beleidigt und auch sich lustig über den macht, weil er irgendwie möchte, dass der Deutsch spricht. Und
ist ein schwarzer Schauspieler oder ein schwarzer Charakter, genau, der halt kaum Deutsch spricht, richtig.
Und
muss man dazu jetzt auch erklären, warum rassistisch.
Ja, und das passt einfach extrem gut, weil der hat halt oberflächlich immer noch diese bayerische Anmutung, die halt vielleicht in dem Heimatfilm schon so vorkam und auch in dem anderen Film über den Hofkoch. Und da liegt aber so eine wahnsinnige Aggression drunter irgendwie und so eine sehr unangenehme Persönlichkeit. Und das finde ich sehr spannend, dass Sedlmayr halt beides gleichzeitig kann irgendwie, also diesen Abgrund darunter zu zeigen. Und so wurde er dann wirklich sehr gerne eingesetzt und dadurch wurde er dann auch im Autorenkino total berühmt. Und in den 70ern und in den 80ern entwickelte sich parallel dazu dann eben diese Karriere als Volksschauspieler, die dann irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene und mit einem viel größeren Publikum und auch mit viel größerem finanziellen Erfolg funktionierte. Auch funktionierte, ohne dass die Leute wussten, dass er gleichzeitig in diesen Fassbinder-Filmen mitgespielt hatte. Also das waren so zwei Persönlichkeiten, die so schauspielermäßig nebeneinander her existierten. Und das passt ja dann auch wieder zu seinem Leben, weil da ja irgendwie auch so viel nebeneinander her existiert.
Also und da war es aber in erster Linie tatsächlich eben die Polizeiinspektion, wo er ja von 77 bis 88 eben gespielt hat. Neben Elmar Weber, der natürlich auch bekannt ist für die Polizeiinspektion, aber auch Uschi Glas zum Beispiel. Also wirklich dann auch alles so Münchner, bekannte Münchner Schauspieler. Wobei Sedlmayr dann eben die so ein bisschen volkstümlichere Art abgedeckt hat. Das war tatsächlich, wie du gesagt hast, das war das Äußerliche natürlich, aber auch immer dieses bisschen bisschen dickere und gemütlichere. Und der wirkte immer, so ein bisschen teddybärartig, so ein bisschen, der war einfach nett, ja. Das ist so ein bisschen auch, wenn du sagst, das macht natürlich, und in Polizeiinspektion 1 gab es ja diese drunterliegende Grausamkeit nicht. Das waren andere Rollen, wo das war.
Das war viel mit Herz, also es gab
richtig,
da irgendwie lustige Folgen, es gab ein bisschen wie beim Traumschiff. Es gab ernsthafte Folgen.
Ich meine, es war halt immer ein Mord. Also deswegen.
Ja.
mit verwickelt. Ja, genau. Aber dann war es natürlich aber auch so, zum Beispiel auch Münchner Geschichten hat er gemacht, die ich immer noch liebe, von denen ich bis heute traurig bin, dass es die nicht mehr gibt. Also ich liebe die Münchner Geschichten. Es war immer so eine Anthologieserie, die halt Münchner Geschichten erzählt hat. Und also ich liebe auch zum Beispiel die Weihnachtsfolgen der Münchner Geschichten, die gucke ich immer zu Weihnachten. Das ist so, ich liebe die einfach. Naja, und dann hat er aber zum Beispiel auch gemacht Der Millionenbauer. Das sagte mir nichts, war aber
richtig,
auch wohl ein Riesenerfolg, wo er genau so ein Bayern gespielt hat, so einen alten, also einen bayerischen Bauer, der aber kein Bauer mehr sein wollte und dann so den Sprung in, ich sag mal, Immobiliengeschäft
als
und so
Spekulant
versucht hat. Genau.
Der verkauft aber irgendwie seine Agrarflächen und wird dann tatsächlich Millionär dadurch. Und dabei geht dann aber irgendwie die ganze Familie so ein bisschen den Bach runter, weil er sich halt auch anfängt seine Persönlichkeit fängt an, sich zu verändern und so.
Und das zum Beispiel, das kannte ich nicht, genauso wenig wie ich auch der Herr
Klingt
Kopnik
aber auch
nicht
super
kannte,
spannend.
Was auch so eine ZDF, so eine klassische ZDF-Vorabendserie war, was ja eigentlich auch so ein bisschen so, also der Klassiker ist, wo man dann auch in die ganzen Wohnzimmer der Leute in Deutschland halt kommt, automatisch. Ja, das ist also, wenn man so eine Rolle hat. Was ich wusste ist, dass er zum Beispiel auch immer auf dem Nockerberg die alljährliche Starkbierprobe quasi gemacht hat, also der Anstich quasi dann mitgemacht hat und dann auch eine Rede gehalten hat und so weiter. Was aber auch daran lag, und das finde ich irgendwie total witzig, der war ja jetzt auch nicht dumm, der hat dann auch sein Image quasi, das er hatte, verkauft, in Anführungszeichen, um eben für Bierwerbung zu machen. Also der war lange Paulaner Werbegesicht. Und das Lustige daran ist, dass er privat gar kein Bier getrunken hat. Und er hat auch privat
zum Beispiel... Er hatte sogar eine Klausel in seinem Werbevertrag mit Paulaner, dass er in keinem der Spots jemals dieses Bier probieren muss.
Ja,
und wenn man darauf achtet, dann ist das tatsächlich so. Er kriegt immer das Bier an den Tisch, er prostet, er guckt sich das an, er redet über das Bier, aber er trinkt keinen einzigen Schluck in seinem ganzen Werbeauftritt.
Aber tatsächlich war tatsächlich, das war für mich auch so ein Synonym. Also Walter Sedlmayr ist Paulaner, ja. Das war wirklich, also das war auch das perfekte, finde ich, die perfekte Kombination, also der perfekte Brand Ambassador eigentlich. Lustigerweise, wie gesagt, man wusste das nicht, dass er dann privat kein Bier trinkt. Privat war es auch so, dass er selber tatsächlich auch, er hat zum Beispiel auch diese Klischees von Bayern gehasst. Er hat gesagt, er hat es gehasst, wenn dann Leute sich selbst auch runterreduziert haben auf die typischen Bayern und so. Und zum Beispiel auch Tracht und sowas. Also dieses sehr, sehr Heimatliche und so, das mochte er eigentlich nicht, weil er das hat er so als übertrieben angesehen, als nicht echt, als Inszenierung und das mochte er halt gar nicht. Das fand ich auch sehr spannend, obwohl er ja eigentlich sich der Klischees bedient hat auf der Leinwand, ja.
Genau, aber, also er hat da Reibach mitgemacht, aber privat wollte er da nicht so viel mit zu tun haben.
Er hat, glaube ich, auch gesagt, Lederhose trage ich nur, wenn für den Beruf, also nicht privat.
Genau,
also
Berufsbekleidung, ja.
Ja.
Also er besitzt kein einziger, hat er darüber gesagt.
Okay. Was ich nicht wusste, ist, dass er zum Beispiel auch für Nescafé und für Tuck Cracker, also Tuck Cracker ist auch gut, also für die Tuck-Kekse, Werbung gemacht hat. Das hatte ich gar nicht mal so auf dem Schirm. Ich hatte immer nur so das Paulaner-Gesicht, aber also ganz ehrlich, der wusste dann auch schon gut der hat sich gut vermarktet.
Genau, der war bekannt und berüchtigt auch als extrem guter Geschäftsmann. Der wusste genau, wie er sich einsetzen kann und was er für einen Marktwert hat. Er war auch wirklich gefürchtet bei Regisseuren und Drehbuchschreibern, weil er alle seine Szenen zum einen unfassbar gut vorbereitet hat. Also der war immer total professionell, wusste alles, war mit allem auf der Höhe der Produktionsbedingungen, sobald der Drehtag begann. Aber er war auch extrem gefürchtet dafür, dass er immer mit Änderungen ankam. Also er hat sich so gerne, während er geschminkt wurde oder so, dann irgendwie an den Regisseur so in die Nähe gesetzt und meinte, finde ich ja ganz gut, aber ich habe hier noch so eine kleine Änderung. Oder zu den Kollegen hat er dann auch gesagt, ich dachte, ich sage hier vielleicht das und dann sagst du das. Und wenn Leute da nicht drauf eingegangen sind, dann ist er auch extrem wütend geworden oder hat sich aufgeregt oder hat damit gedroht, dass er mit der Serie aufhört oder so. Und das heißt, letzten Endes haben sie immer alles genauso gemacht, wie er das haben wollte. Ich habe sogar eine Episode gehört, da hat er einen Herzinfall vorgespielt.
Was?
Ja, also nur um seinen Willen zu kriegen. Und am nächsten Tag war dann alles genau so, wie er das haben
Apropos
wollte.
Manipulation, um Leute.
Ja, der ist richtig gut drin gewesen.
Ja, krass. Naja, also,
und,
ja.
Also, und das haben seine KollegInnen auch immer geschätzt. Also, sie mochten es immer mit ihm zusammen zu spielen, weil er ist ein unfassbar professionell war und weil er sehr gut war, also Regisseure meinten auch, dass er spontan so kleine Sachen einbaute, die nicht im Drehbuch standen, die der Figur dann aber total weitergeholfen haben, so dass er zum Beispiel in manchen Szenen hat sich ein Regisseur erinnert, dass er einfach zu irgendeiner Topfpflanze hingelaufen und hat da einfach mal den Finger reingehalten, während er mit dem Kollegen da irgendwie auf der Polizeiinspektion gesprochen hat und das waren einfach so kleine Gesten, so die nicht im Drehbuch standen, aber die der Figur dann extreme Tiefe gegeben haben und so. Solche Sachen machte er dann einfach. Mhm. Und deswegen war der einfach so erfolgreich und eben auch, ja, dann so ein krasser Werbeträger. Mit dem ganzen
Geld,
was er so verdient hat.
Ich wollte gerade sagen, neben den ganzen Filmeinnahmen und Werbeeinnahmen und so weiter, hat er ja auch, das hattest du ja auch schon erwähnt, hat er tatsächlich auch noch nach der Madonna-Erfindung immer noch ein bisschen nebenbei sich als Antiquitätenhändler verdient, also An- und Verkauf so ein bisschen. Zwar privat, aber auch da hat er wohl ganz gut, glaube ich, Geld verdient. Und und hat dann so ein bisschen aus allen Ecken und Enden ganz clever sich ja seinen Reichtum angehäuft, der dann am Ende auch tatsächlich in der Gastwirtschaft endete. wo ich auch dachte, genau. Okay, also beim Sedlmayr.
Er hat bis 1988 mit seiner Mutter zusammen gewohnt, tatsächlich. Die ist dann 88 gestorben, der war schon 62. Da hat er sich dann eine eigene Wohnung genommen und in dem Zug hat er sich auch einen anderen Lebenstraum erfüllt. Der hat sich nämlich eine eigene Gastronomie gekauft und die umbenannt beim Sedlmayr. Die gibt es auch heute noch. Tatsächlich hat mehrfach den Besitzer gewechselt. Da kann man auch heute noch, so wie es aussieht, ich habe die Karte mal gegoogelt, so moderne, also, traditionelle bayerische Küche bestellen.
Ja, und damals ja auch wohl eher so traditionell halt auch. Tatsächlich muss ich sagen, also das ist am Viktualienmarkt in München, was ja auch super. Also,
erste Haus am Platz sozusagen.
Ja, genau. Also da musst du auch erstmal, die Miete musst du auch erstmal zahlen können. Jetzt ist es aber auch so, ich wollte nochmal sagen, wenn ich jetzt höre, dass der bis 62 irgendwie oder bis 60 oder was mit seiner Mutter zusammengelebt hat, das muss nichts heißen, aber ich muss dann immer so an Psycho denken oder so, weißt du, so.
Das ist, ich finde das auch sehr repressiv auf jeden Fall.
Ja, es klingt irgendwie schon so ein bisschen schwierig. Also psychologisch, ich meine, theoretisch kann es ja auch einfach sein, ich meine, Mehrgenerationenhaus war ja auch normal, auch für diese Generation. Und das war auch normal, dass man sich vielleicht um die Eltern gekümmert hat. Und wenn die Mutter vielleicht tatsächlich auch eine eigene Wohnung hatte und er hatte die Wohnung oben drüber oder was, man weiß es ja nicht.
Nee, die haben in derselben Wohnung gewohnt.
Also ganz ehrlich, das klingt alles schon, Aber es passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, sag ich mal jetzt mal, wenn man jetzt ganz fies ist, passt es natürlich auch zu diesem Bild vom schwulen Sedlmayr, der sich nicht ausleben konnte, der ein Doppelleben sehr repressiv geführt hat, mit seiner Mutter vielleicht sogar noch als wahrscheinlich tue ich jetzt der Mutter Unrecht, aber so harte, säuerliche, ihn runtermachende Persönlichkeit wird sie nicht gewesen sein, weil sonst hätte der Vater sie ja auch nicht so.
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, aber das ist so ein bisschen, was man, weißt du, so dieses Klischee, das man so plötzlich vor Augen hat. Also ja,
Aber für mich passt das so zu seiner, zu dieser ja dann doch irgendwie unterdrückten oder eben anders ausgelebten Sexualität auf jeden Fall ganz gut. Im Zusammenhang mit dieser Gastwirtschaft wurde dann auch wichtig, dass er einen Ziehsohn hatte, so wird der Höfter häufiger bezeichnet. Der hieß Walter?
Wolfgang Werle. Und er war wohl, habe ich gelesen, der Sohn von seiner besten Freundin.
Von der besten Freundin seiner Mutter oder von seiner besten Freundin? Ist so ein bisschen unklar.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war die beste Freundin der Mutter. Der Sohn der besten Freundin der Mutter, wo ich noch so dachte, okay. Dann hatte ich aber gehört, also dann habe ich in einem Interview gesehen von einem Bekannten von Sedlmayr, der sagte, die hatten schon ein Verhältnis wirklich wie Vater und Sohn. Also es war sehr innig. Und
Am Anfang war es auch sexuell.
Ja, pass auf, aber im selben Atemzug sagte er dann nämlich, und Werle hat ihm immer Männer zugeführt. Und dann dachte ich, also Entschuldigung, aber wenn das mein Ziehsohn, also wenn du mir erzählen willst, das ist mein Sohn.
Das ist eine sehr weite Auffassung von einem Vater-Sohn-Verhältnis.
Also ganz ehrlich, das macht das alles schon wieder super inzestuös und also auch wenn es nicht ist, aber also ich weiß nicht, es klingt auch so ein bisschen so nach dem Motto, also ja, das ist sein Ziehsohn, Zwinker, Zwinker, so nach dem Motto, nee, das ist eigentlich sein Boyfriend. Also es ist irgendwie ein bisschen alles super seltsam.
Ja, war es auch nicht. Also dieser Wolfgang Berlin, der entstammte auch so einem, oder also gut, er kannte den über die Freundin seiner Mutter, aber gleichzeitig war der auch so ein bisschen halb kriminell unterwegs, war auch schon verurteilt worden, ich glaube unehrenhaft irgendwie entlassen worden aus der Armee wegen Prostitution und Anstiftung zur Prostitution oder so, sowohl für Männer als auch für Frauen, also alles so eine zwielichtige.
Aber das heißt, er hat dann auch diese
zwielichtiges Umfeld.
Ja, und er hat dann aber auch offensichtlich diese Funktion des, wie heißt es denn?
Zuhälter?
Ja, danke. Er hat da die Funktion des Zuhälters ja offensichtlich dann vorher auch schon erfüllt in anderen Zusammenhängen, wenn er angeklagt wurde wegen Anstiftung zur Prostitution.
Ja. Also genau, das ist alles eine sehr, sagen wir, komplizierte und vielschichtige
Beziehung gewesen. Man kann sich dann aber auch fragen, wie kommt denn Sedlmayr mit diesem, also ich sage jetzt mal wirklich Gesocks, in Verbindung? Also da muss ja irgendwie doch
ich glaube, der hatte eine Faszination für sowas.
Ich wüsste gar nicht, wo ich so Leute finde. Also gut, im Bahnhofsviertel, okay. Aber sonst wüsste ich nicht, wo finde ich so Leute. Also weißt du, das ist ja so ein bisschen so, also du musst ja dann auch erstmal mit denen in Kontakt kommen.
Also die Sache ist ja die, wir sind in den 70ern und 80ern, Homosexualität ist in Deutschland verboten,
ja,
oder strafbar.
Einzige,
wir haben den Paragraph, ja, 175.
Ja.
Das heißt, du bist automatisch in, wenn du im Rotlichtviertel unterwegs bist oder in diese, sagen wir jetzt, also ich mag den Begriff nicht, aber in der Szene.
Ja, im Strichermilieu.
Ja, das hört man dann ja, genau, Strichermilieu oder Schwulenmilieu, das, da ist einfach, die Übergänge sind extrem fließend, weil sowieso alles kriminell ist, bewegst du dich automatisch in einem halbkriminellen Umfeld. Und deswegen sind die Kontaktmöglichkeiten da einfach groß. Und dann hat ihn das wahrscheinlich irgendwie fasziniert oder nicht so gestört oder keine Ahnung. Also wenn dir gesagt wird, dass du mit deinem Sexualverhalten kriminell bist, dann weiß ich nicht, dann ist der Schritt vielleicht auch nicht groß zu anderen kriminellen Sachen.
Ja, und jetzt hatte er natürlich noch mehr zu verlieren als viele, weil er ja eben also erstens mal war er abhängig von seinem Image, also er hat ja damit Geld verdient. Das heißt, dann würde ihm also seine ganze Lebensgrundlage würde ihm wegfallen. Aber vor
allen
Dingen,
eine offene Beziehung konnte er auf keinen Fall führen.
Ja, das, oder generell das, sich in irgendeiner
genau,
Form auch
das
outen.
Stand außer
aber
Frage.
Es ist ja auch so, du sagst es ja, es war ja auch einfach kriminell. Also, kriminell. Also du bist ja dann einfach auch verurteilt worden.
Genau.
Also deswegen, aber vor allen Dingen, also er hatte dann aber auch diesen Extra-Druck. Also das, um Gottes Willen, es darf nicht rauskommen, weil dann ist wirklich alles zerstört. Ja,
Und dann war es ja auch in der beginnenden AIDS-Krise, das kommt auch noch dazu. Die hat die Münchner Szene auch extrem getroffen, zumal die CSU da auch ganz krass gegen war. Also es herrschte sowieso so eine Atmosphäre von Repression und bloß nichts sagen. Und selbst wenn du es weißt, also ich habe von seinen KollegInnen, die mit ihm zusammen geschauspielert haben, gehört, die wussten es alle und keiner hat drüber geredet. Und das war für die irgendwie so ein Akt des Liberalismus, aber das ist natürlich auch nicht schön, wenn du weißt, du kannst da nie drüber reden. Also,
aber ich denke mal, das wird in der,
aber
ich sag
es darf
mal, in
nicht
der,
angesprochen werden.
Ja, in der Schauspielszene, gerade auch im Theater, glaube ich, ist es ein offenes Geheimnis. Also, das war ja, und das war es auch schon in den 20ern, in den 30ern und in den 40ern, also, wo es auch nicht sein durfte, aber da war das einfach, man wusste das, ja. Und man hat da einfach nichts gesagt. Also, es gehörte halt dazu, ja. Und
genau,
man auch
aber
nicht
du
vergessen,
durftest auch nicht drüber reden. Also, wirklich, don't ask, don't tell. Und damit einhergeht dann irgendwie so schon eine krasse Repression.
Ja. Und man darf nicht vergessen, du sagst es 70er, also da war das ja auch nicht vergleichbar mit heute, von wegen Medien und Handys und irgendwie so. Also also man konnte tatsächlich dann so ein Doppelleben auch noch relativ gut geheim halten, sage ich mal.
Das stimmt, ja. Die Boulevardpresse hat auch mitgemacht. Auch die wussten das alle und keiner hat was darüber gesagt. Also das ist auch so interessant, vor allem, wenn man sich dann später die Berichterstattung über den Mordfall anguckt, dass das einfach keine Sache war, die ausgeschlachtet wurde oder so, weil es irgendwie so ein Gentleman's Agreement gab, dass das bekannt war und dass man dann da einfach nicht drüber schrieb oder nichts darüber sagte oder so. Und er dann letzten Endes davon profitiert hat, aber eben auch nie dazu stehen konnte oder so. Ja. Also es ist schon eine spannende und ganz krasse auch andere Situationen, als das heute ist irgendwie.
Also wir haben dann jetzt in seinem Leben quasi eigentlich aktiv eben als persönliche Familie, Anbindung und so weiter. Wir haben eben diesen besagten Ziehsohn. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch seinen Privatsekretär, der zwar sein Sekretär ist, also Angestellter, aber auch irgendwie doch so ein bisschen Familienanbindung, sage ich jetzt mal, hat. Weil irgendwie das auch so eine halb freundschaftliche Beziehung ist. Ich finde, ich kann das ganz schlecht einordnen. Ich hatte halt nur gelesen, dass es eigentlich klar war, dass Sedlmayr ihm wohl einen Großteil seiner Sachen vererben würde nach seinem Tod. Und das macht man ja nicht mit jemandem, dem man nicht irgendwie freundlich zugetan ist. Ob da mehr war, weiß ich nicht. Ich meine, der war 27, der ist also auch noch sehr jung. Und,
der war sehr gut aussehend, von dem,
ja,
was ich gehört habe.
Ja, genau. Also man weiß es nicht. Ich könnte mir es durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch mehr gelaufen ist. Aber
ja, ich glaube, das war auch wieder halt so jemand wie bei Wolfgang Verlet, auf den er dann wahrscheinlich sehr viel projiziert hat oder so.
Ja, also er war halt sein Fahrer, aber er war auch sein Privatsekretär und hat halt wirklich auch alles Mögliche für ihn geregelt. Also sein Leben und
Alltag. Der war auch sehr
korrekt.
Genau, der war sehr korrekt und war auch sehr professionell in seinem Umgang mit seinen Vermögenswerten und so. Und das hat Sedlmayr sehr beeindruckt, weil er selber auch extrem penibel und sehr ordentlich war. Mhm. Und letzten Endes hat der Privatsekretär ihn dann auch darauf gebracht, dass Verlet, sein Ziehsohn, mit seinem Lokal gar nicht so gut umging. Sedlmayr hat nämlich dieses Lokal ursprünglich gekauft und hat dann Verlet damit beauftragt, sich darum zu kümmern. Und der hat quasi das Tagesgeschäft in dieser Gastwirtschaft gemacht, im Sedlmayr. Und nachdem er anfänglich sehr involviert war in die Entwicklung der Speisekarte und in das Ganze drum und dran, hat sich Sedlmayr selber nur noch sehr selten sehen lassen in seinem Gasthof. Ich glaube, ihn hat es vor allem genervt, dass Leute dann immer sofort Fotos mit ihm machen wollten. Und er hat sich geweigert, da irgendwie zur Staffage zu werden. Wie hat er das selber genannt? Irgendwie, er hat sich selber irgendwie als Knochengericht bezeichnet, was es dann da auf der Karte gibt. Also, dass quasi Leute da gar nicht hinkommen, um das Essen zu essen, sondern vor allem, um den Sedlmayr zu sehen. Mhm. Und deswegen hat er sich dann nicht mehr so um den Laden gekümmert. Und sein Sekretär hat dann aber rausgefunden, dass der Wolfgang Verlet diesen Laden zur Selbstbedienung benutzt hat und an den Büchern vorbei irgendwie Waren bestellt hat, die dann der Sedlmayr bezahlt hat, aber die dann an sein eigenes Restaurant gingen, das er parallel dazu geführt hat. Und das wiederum hat Sedlmayr dann extrem wütend gemacht. Und schon im Jahr nach der Übernahme des Ladens, schon 1990, wird dann berichtet, dass Sedlmayr extrem sauer war auf Wolfgang Verlet und dass es mehrere Auseinandersetzungen gab und dass er gesagt hat, dass er Wolfgang Verlet auf jeden Fall aus seinem Testament streichen will, in dem er bisher drin ist und oder drin war und dass er ihn eigentlich auch abschneiden will von dieser Gastwirtschaft und ja, dass er sich einfach extrem verraten und hintergangen fühlte durch diese Sachen. Ja. Mhm. Das ist so dieses Vorfeld, in dem dann quasi dieser Mord passiert, überraschend.
Und soll ich jetzt mal einen auf richtigen True Crime machen? Lass uns jetzt bitte die Szene setzen. Wir haben den 15. Juli 1990.
Lass uns vorher vielleicht eine Triggerwarnung machen. Das ist eine extrem, extrem gewaltvolle Tathergang war. Also wer keinen Bock hat auf Details, kann jetzt vielleicht überspringen oder so.
Ja. Wir setzen die Szene. Es ist der 15. Juli 1990. Es ist ein warmer Sommertag, fast schon zu warm. Sedlmayr war zu Hause. Sein Privatsekretär war auf der Suche nach ihm und ist zu seiner Wohnung gefahren und hat quasi geklopft, aber es machte keiner auf. Da dachte er sich schon, okay. Dann hat er nochmal geklopft, weil er sich sicher war, dass Sedlmayr zu Hause sein muss. Und er hat dann aber auch einen Schlüssel gehabt, hat sich dann quasi selber reingelassen, weil er dachte, vielleicht hat er ihn nicht gehört oder so. Und es ist alles verdächtig ruhig. Er läuft dann also in die Wohnung rein, spitzt schon die Ohren, aber irgendwie komisch, es ist alles sehr ruhig und er hört nichts und er sieht nichts. Er geht dann weiter, schaut in die Räume, nirgendwo ist was zu sehen. Schließlich landet er dann am Schlafzimmer mit der Vermutung, dass Sedlmayr vielleicht eingeschlafen sein könnte oder so und öffnet die Schlafzimmertür und sieht dann eben Walter Sedlmayr in einer Blutlache auf seinem Bett liegend und ist natürlich erstmal schockiert, aber es ist eindeutig klar, Sedlmayr ist tot.
Mhm.
Das heißt, sein Privatsekretär entdeckt ihn eben und entdeckt auch, dass er wohl, ich glaube, an sowohl Füßen als auch Händen gefesselt gewesen ist. Und
Mit Klebeband,
genau. Und es ist also offensichtlich ein gewalttätiger Tod, der da stattgefunden hat. Und eben auch diese Blutlache, das stelle ich mir auch ganz, ganz fürchterlich vor. Und ihn dann halt da so aufzufinden. Und jetzt würde man meinen, das Erste, was er macht, ist die Polizei rufen. Was macht er? Setzt sich hin und fälscht ein Testament, das ihn zum alleinigen Inhaber oder Erben eben von Sedlmayrs Reichtum im Grunde macht und auch Immobilien und so weiter. Und dann ruft er die Polizei. Ja, und das wird ihm natürlich zum Verhängnis, ganz klar, weil er sagt natürlich, er sei nicht schuldig an dem Mord. Aber die Tatsache, dass das Erste, was er macht, ist, das Testament zu fälschen und sich damit die Reichtümer Sedlmayrs quasi anzueignen, lässt ihn natürlich als sehr verdächtig dastehen. Die Polizei kommt, Josef Wilfling wird der Leiter der Münchner Mordkommission, die dann eben zuständig ist für diesen Fall. Und das, hochironischerweise, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch genau der Typ von Bayer, den Sedlmayr immer gespielt hat, oder?
Mhm,
also
genau.
Dieser Josef Wilfling ist ja auch so... Also so Sedlmayr-coded, das ist schon eigentlich, es ist hochironisch, ganz ehrlich. Ja, und es wird dann festgestellt, nachdem die Polizei halt angekommen ist und sich das Ganze anschaut und sich den Tatort anschaut, es werden gefunden BDSM-Videos, also VHS-Kassetten mit eben Filmen aus dem BDSM-Milieu, aber auch zum Beispiel eine Peitsche, Fesseln etc. Das heißt, es wird deutlich, dass Sedlmayr A. homosexuell war, B. wahrscheinlich Stricher frequentiert hat, ob die zu ihm gekommen sind, wer zu ihm gekommen ist, man weiß es nicht. C. into BDSM war, also offensichtlich dann auch noch eine Spielart von Sexualität, die nochmal extra tabu belegt war. Und dann eben D. dass auch alles so offen da lag, dass es zum maximalen Skandal gekommen ist. Später, kann man jetzt, glaube ich, schon vorwegnehmen, wird dann klar, dass die Szene gestellt war.
Genau, es gibt da so Widersprüchlichkeiten, weil zum Beispiel Kondome und Gleitcreme auf dem Nachttisch liegen, aber in der Untersuchung, in der pathologischen Untersuchung eben rauskommt, dass es überhaupt gar keinen Geschlechtsverkehr gab. Und außerdem ist der Schrank, wo diese Utensilien rausgenommen wurden, also auch die Peitsche und die Videos und so aufgebrochen worden, was jetzt auch ein bisschen unlogisch ist, wenn er in seiner eigenen Wohnung unterwegs ist, dann, aber er hat ja einen Schlüssel und braucht den Schrank nicht aufbrechen, um da die Utensilien rauszuholen.
Vor allen Dingen wurde dann aber auch im, ich Anführungszeichen, Milieu halt untersucht oder beziehungsweise versucht, wenigstens zu untersuchen, so gut es geht. Und da hat man halt wohl mehrfach die Aussage bekommen, dass Sedlmayr in seinen, also wenn Sedlmayr Sex gekauft hat, dass er da in der Regel eben nicht gewalttätig gewesen ist, beziehungsweise keine Spielart von BDSM da eine Rolle gespielt hat.
Genau, der
oft
wurde eigentlich
sogar tatsächlich auch es gar nicht zu Sex gekommen ist.
Genau.
Und dass das also entgegen dem ist, was der Erfahrungswert ist von den Leuten, die halt mit ihm zu tun hatten.
Dazu muss man sagen, dass der Aufwand, der im Folge des Sedlmayrs Mordes betrieben wurde, ohnegleichen ist. Also das war der erste Fall, der in München in einer dermaßenen Größenordnung durchgeführt wurde. Also es gab eine Soko dafür quasi. Teilweise haben 50 Leute daran gearbeitet.
Was viel ist, muss man jetzt im Vergleich einfach sagen.
Ja, genau. Und die haben auch Techniken benutzt. Die haben diese Wohnung, glaube ich, 8 Monate tatsächlich kriminaltechnisch untersucht, sind da immer wieder durchgegangen, haben kleinste Fasern gefunden. Das war der Fall, in dem mit die ersten DNA-Analysen stattgefunden haben. Die haben ihre Material eingeschickt nach Scotland Yard, weil die da auf dem Feld schon weiter waren und haben sich von denen das quasi analysieren lassen. Wobei es letzten Endes dann die DNA-Analysen keine Rolle spielten bei der Urteilsfindung, aber die haben halt nichts unversucht gelassen. Es waren extreme Mittel, die da aufgewendet wurden. Und was sie sogar auch gemacht haben, das war auch das erste Mal, dass das in so einer Ermittlung so gemacht wurde, ist, dass sie V-Personen eingesetzt haben. Also sie haben tatsächlich Leute aus dem Umfeld, also zum einen aus dem Milieu der Sexarbeiter rekrutiert und um da nochmal genauer nachzufragen und dann eben in dem Zuge festgestellt, dass es eigentlich keine Hinweise darauf gibt, dass das tatsächlich aus dem Milieu heraus zu der Tat kam. Und gleichzeitig haben sie auch V-Leute angeworben oder eingesetzt aus dem Umfeld der späteren Angeklagten, nämlich von Wolfgang Bellet und seinem Halbbruder. Und in deren Umfeld hat man quasi Leute rekrutiert, die dann wiederum Informationen durchgegeben haben an die Polizei, die tatsächlich das Vertrauen erschlichen haben von den Verdächtigen und die so indirekt dazu gebracht haben, dass die quasi Hinweise darauf geben, wie es zu dem Mord gekommen sein kann.
Ja, man muss jetzt aber dazu, also du hast alles genau, ja. Man muss jetzt dazu auch sagen, also zum einen, um nochmal kurz auf die DNA-Analysen zurückzukommen, damals hat es die noch nicht gegeben. Sie war gerade erfunden worden. Also das war wirklich einer der ersten Fälle, wo DNA-Analyse überhaupt eine Rolle gespielt hat. Zum anderen muss man jetzt aber auch sagen, dieser Tod von Walter Sedlmayr hat halt in mehreren, auf mehreren Ebenen hat er zu medialer, ja, wie sagt man, zu einem riesen medialen Sturm geführt. Zum einen war natürlich, oh mein Gott, Walter Sedlmayr ist tot. Also da war es erstmal so ganz grundsätzlich, Walter Sedlmayr ist ermordet worden, der große Publikumsliebling, den alle irgendwie mochten und Volksschauspieler ist ja auch ein Begriff. Wer ist ein Volksschauspieler? Jemand, der vom Volk geliebt wird, ja. Mhm. Das heißt, die Bevölkerung nimmt das dann auch besonders tragisch hin, wenn eben so eine Person nicht nur stirbt, sondern vor allen Dingen ermordet wird. Also auch noch aus dem Leben gerissen wird, ohne dass sie das will. So, das war das Erste. So, oh mein Gott, Walter Sedlmayr ist tot. Der zweite Skandal war dann natürlich, Walter Sedlmayr war homosexuell und hat ein Doppelleben geführt. Und das war für viele tatsächlich zur damaligen Zeit auch einfach moralisch absolut fragwürdig und schlecht. Und viele haben das verurteilt. Einfach aus der Tatsache heraus, dass er homosexuell war. Und das ging natürlich dann bei vielen mit ihrem Bild von Sedlmayr nicht übereinander, dass man da den geliebten Volksschauspieler hat, den Bayern mit Harz, der aber in Wirklichkeit eben ein sordes wie Doppelleben führt. Und dann auch noch nicht nur, dass er schwul ist, sondern dass er dann auch noch eben Kontakte hat ins Milieu, eventuell sogar selbst BDSM-Vorlieben, was dann nochmal als extra tabuisiert sozusagen es nochmal schwieriger macht. Und dann eben auch dieser Tod mit dieser Peitsche und den BDSM-Videos und der Gleitcreme und den Kondomen und so. Wir wissen, klar, das ist inszeniert, aber es ist natürlich auch für die maximale Skandalisierung inszeniert, ja. Und genauso war es dann auch.
Also es wurde von den Mördern inszeniert und die Medien haben es dankbar aufgenommen.
Richtig.
Und haben da
und
einen riesigen Skandal draus gemacht.
Genau, die Presse hat sich wirklich drauf gestürzt und hat den Mann, muss man wirklich sagen, durch den Dreck geschleift. Also wirklich. Mhm. Es war, was da medial abgegangen ist, es ist wenn man sich es anguckt, also man kann das überhaupt nicht mit nichts rechtfertigen, ja. Also die
es
haben
ist auch
wirklich
bis heute
durch den Dreck gerissen.
Es ist bis heute ein trauriger Rekord, dass die Bild-Zeitung, soweit ich weiß, in München 30 Tage hintereinander jeden Tag eine Schlagzeile zu Sedlmayr hatte. Also es war wirklich am Stück 30 Tage und eine Überschrift war niederträchtiger als die davor. Also das war wirklich auch ekelhaft, wie darüber berichtet wurde. Und letzten Endes ist es dann ja die ganze Bigotterie, die da dahinter steht. Irgendwie einerseits ist es verboten und dann muss es ja irgendwie auch im halbkriminellen Milieu stattfinden und dann kann man sich wieder darüber aufregen, dass das alles im halbkriminellen Milieu stattgefunden hat und wie ekelhaft das ist und so. Ja, also das ist auch ein auf jeden Fall medial irgendwie so ein Outcome von diesem Mord, der
seinesgleichen sucht. Ja, aber zugedessen war es dann halt natürlich auch, war der Druck dann aber auch hoch eben für die Polizei, da das aufzulösen. Also das ist dann vielleicht das Positive an der Geschichte, wenn man von was Positivem reden kann, dass eben der Druck dann für die Polizei so hoch war, dass alle das aufgeklärt haben wollten.
Aber es ist ganz gut, dass dann trotzdem nicht in der Richtung weiter gesucht wurde, ne? Obwohl irgendwie alle sofort verurteilt haben und klar wurde irgendwie, ah ja, okay, das muss jetzt so ein...
War halt
so
einer
so
aus dem Milieu, ist halt ein alter
so ein
Stricher.
Genau, so ein Schmuddel-Mord
genau
so
halt.
Sein oder so, dass das dann letzten Endes gar nicht der Fall war. Das finde ich extrem spannend an diesem Fall, ja.
Absolut,
und
ja.
Dass die Mörder das halt auch wussten. Also, dass sie wussten, dass wenn sie diese Beweise so dahinlegen und so inszenieren, dass dann auf jeden Fall eine große Explosion stattfinden wird, die von ihnen ablenkt oder so. Das finde ich auch so extrem niederträchtig einfach.
Ja. Wie war denn dann die Auflösung des Falles?
Ja, der Fall ist nie so richtig aufgelöst worden. Der Prozess selber, die Verurteilung der Täter, geschah allein auf Indizienbeweisen. Und zwar ist es so, dass die Verlobte von dem Halbbruder von Wolfgang Welle, die hat dann den Hammer identifiziert, denn der Hammer, der war irgendwie mit einer Signatur versehen oder
wir haben
mit
jetzt,
so einem,
ich habe
so
die Details habe ich gar nicht genannt, also der ist mit einem Hammer erschlagen worden tatsächlich.
Genau.
Das ist
die
natürlich das, alleine diese Vorstellung finde ich auch schon so schrecklich, mit einem Hammer erschlagen zu werden. Also ich glaube am Ende ist es egal, ob du erstochen wirst oder erschlagen, aber
wurde
so die Vorstellung, dass halt also ja.
Es ist wirklich, also es ist große Grausamkeit dahinter gewesen. Er wurde auch gefoltert, weil er irgendwie, weil sie zu einem Code oder zu einem Schlüssel für einen Geldschrank kommen wollten. Und letzten Endes wurde er dann getötet mit einem Hammer. Und dieser Hammer hatte ein Namensschildchen, stelle ich mir vor, oder so eine Signatur drin. Und das wiederum erkannte die Verlobte des Halbbruders von Wolfgang Welle, denn die hatte diesen Hammer seit mehreren Wochen irgendwie im Auto und hat ihn wiedererkannt. Und das hat sie nicht der Polizei gesagt, sondern das hat sie eben einem V-Mann, der im Umfeld der Täter installiert war, am Telefon gesagt. Und das diente dann unter anderem zusammen mit Fasern, die an einer verschwundenen Münzsammlung gefunden wurden, zusammen vielleicht dann doch irgendwie mit ein Fingerabdruck war noch dabei. Die Putzfrau von Walter Sedlmayr hat jeden Tag sein ganzes Zimmer sauber gemacht und hat eidesstattlich versichert, dass sie diesen Tisch, auf dem ein Fingerabdruck war, jeden Tag abwischt, sodass klar war, dass die Verdächtigen an dem Tag auch in der Wohnung gewesen sein müssen.
Und die Fasern, von denen du redest, also es gab wohl so einen Koffer, in der eine Münzsammlung gewesen ist, die wohl, so wie man es sich jetzt im Nachhinein wohl rekonstruiert, die wohl geklaut worden ist von den Brüdern. Und in diesem Koffer sind dann wohl aber auch andere Dinge transportiert werden, wie unter anderem dieser Hammer, sodass halt die Fasern von der Innenseite des Koffers, der war halt ausgekleidet, unter anderem auch an dieser Tatwaffe dann halt waren und der Koffer selber aber bei den Brüdern gefunden wurde. Also das ist natürlich auch ein sehr eindeutiges Indiz dafür, dass vielleicht auch eben, also es wurden dann auch Fasern an den Videobändern gefunden und so, also offensichtlich war das alles zusammen in diesem Koffer drin, ne? Und das wurde dann halt mit in die Wohnung gebracht und auch an der Peitsche und so, also ja.
Genau. Und das hat dann im Prozess tatsächlich ausgereicht. Beide haben nicht gestanden. Beide Täter haben für die ganze Dauer ihrer Haft immer und immer wieder beteuert, dass sie unschuldig sind und haben auch immer und immer wieder Gesuche gestellt, dass sie vorzeitig entlassen werden. Sind auch bei der Urteilsverkündung extrem wütend geworden und ausgerastet. Und auch der eine, ich glaube Wolfgang Wellé, der hat den Richter irgendwie einmal im Jahr angerufen aus dem Knast und hat immer gesagt, ja, du bist mein Blutrichter, warte nur, bis ich wieder rauskomme. Weil du schuldest mir hier irgendwie, dass ich mein ganzes Leben unschuldig hinter Gittern verbringe. Die leben noch und die sind 2007 entlassen worden.
Ja.
Tatsächlich.
Lebenslang wahrscheinlich.
Also 19,
ja.
Genau, sie sind lebenslang und tatsächlich wegen der Grausamkeit und der Schwere der Tat auch ohne vorzeitige Entlassung. Die haben also beide 16 oder 17 Jahre gesessen und sind dann entlassen worden. Mhm. Und haben auch im Zuge des Prozesses, also es gab noch eine ganz andere, sehr interessante juristische Konsequenz aus dem Fall. Die beiden haben nämlich darauf geklagt, dass sie weiter namentlich als Täter genannt werden dürfen, weil sie der Meinung waren, dass sie ja nun abgesessen haben die Strafe und dass sie dann in Zukunft quasi anonym sein wollen und dass nicht mehr in Fällen oder Berichten über den Fall, so wie wir das jetzt auch machen, ihre Namen genannt werden dürfen. Mhm. Und dieser Prozess ist tatsächlich bis vor den Europäischen Gerichtshof geführt worden, also die höchste Instanz, und hat dann zum Schluss gesagt, nein, das Zeitgeschehen und die journalistische Berichtsfreiheit sind größer als dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung bei den beiden, denn sie haben sich selber quasi zu Personen des Zeitgeschehens gemacht, als sie diesen Mord begangen haben, und damit haben sie dieses Recht nicht. Und das heißt, es gibt kein Recht auf Vergessenwerden. So wurde das dann, ist das dann in den Jahren noch durch die Presse gegangen. Es gibt nicht dieses Recht irgendwie, dass man zum Beispiel sagt, bei Google dürfen Artikel über den Mord nicht mehr auftauchen, wenn jemand nach meinem Namen sucht oder so. Also das ist auch eine interessante juristische Konsequenz, die aus diesem ganzen Drama hervorgegangen ist.
Ich finde es irgendwie so krass, dass die einfach jetzt auf freiem Fuß sind. Also ich meine, jetzt schon seit längerer Zeit.
Auch.
Aber also.
Also es ist halt lange her und es gibt lebenslänglich ist halt höchstens 15 Jahre in Deutschland.
Ja, genau, eben. Also das
außer
ist
du hast
ja
noch eine Sicherheitsverwahrung.
Ja, aber ich meine, de facto sind das Mörder, wenn auch ehemalige Mörder, aber trotzdem. Also ich meine, ich hoffe tatsächlich, dass man sich auf das Vollzugssystem in Deutschland so weit verlassen kann. Vielleicht bin ich da auch zu naiv und es ist absoluter Bullshit, aber ich hoffe doch, dass zumindest irgendein Psychologe, bevor die rausgelassen wird, mal kurz einschätzt, ob die noch eine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen oder nicht. Und wenn wirklich eine Gefahr noch da wäre, dass dann sie nicht rausgelassen worden wären. Aber ich meine, man weiß es nicht. Aber die Vorstellung allein, dass halt da einfach. Aber ich meine, das ist ja in anderen Ländern auch so, ja. Also ich habe letztens auch einen True-Crime-Fall über einen Mädchenmord in Island gelesen, wo der Mörder halt jetzt auch einfach schon seit einigen Jahren auf freiem Fuß ist. ja. Was ich noch ganz interessant finde in diesem Zusammenhang natürlich und das auch sehr deutlich, Hollywood oder ich sag mal Münchner Schickeria, also in München vor allen Dingen hattest du ja auch so dieses, die Celebrities und die Schickeria, so davon spricht man ja. Also du hast die Schauspieler gehabt, die da irgendwie ein- und ausgegangen sind und sich immer getroffen haben. Dann hast du aber auch die Reichen, die reiche High Society gehabt, die sich da die Klinke in die Hand gegeben hat. Also das ist ja so ein bisschen, München war auch so ein bisschen so alles sehr elitär und so. Aber tatsächlich war München zum damaligen Zeitpunkt, als dieser Mord passiert ist, ja einfach so als sicher eingestuft. Also man ist da auch nachts alleine heimgegangen, ohne Probleme und so. Also das war irgendwie so, und dass dann da so ein Mord ist, so alles so erschüttert, das war auch was, was irgendwie so ein bisschen die ganze, dieses ganze Sicherheitsgefühl, ja, der Bevölkerung, der Celebrities irgendwie auch in irgendwie zerstört hat. Aber was ich dann noch interessant fand, war, dass dann bei der Beerdigung es sehr deutlich wurde, dass sich diese Schickeria halt natürlich ihre Fähnchen nach dem Wind drehen. Denn bei der Beerdigung selber sind die meisten Celebrities, die auch mit Sedlmayr befreundet gewesen waren, nicht aufgetaucht, weil sie halt nicht in diesen Dunstkreis dieser verruchten Atmosphäre irgendwie mit reingezogen werden sollten. Wobei man sich da ja eigentlich denken sollte, dass der Respekt gegenüber einer Person, mit der man vermeintlich befreundet ist, zum Tode hin höher sein sollte. Aber das finde ich sehr bezeichnend auch. Also da weiß man auch, wessen Geisteskind diese Leute sind. Und was ich auch sehr spannend fand hier war, dass tatsächlich der Privatsekretär, der ja doch eigentlich ja auch Betrug begangen hat mit diesem Testament, dass der Privatsekretär aber trotzdem zur Beerdigung gekommen ist, obwohl er damals ja tatsächlich in der Presse auch schon vorverurteilt war als Mörder. Eben aufgrund dieser Urkundenfälschung. Die Urkundenfälschung hat er auf jeden Fall begangen, das ist gar keine Frage, aber man dachte halt, er wäre halt der Mörder. Ja, und entsprechend ist er auch behandelt worden und die Leute haben ihm irgendwie, also haben ihn angegafft und die Presse und so weiter. Und dann hat er damals in einem Interview auch gesagt, dass er, also warum er da hingegangen ist, wurde er gefragt, weil die Leute, also das wäre ja eine schwierige Situation und so weiter. Und dann meinte er so, ja, bei ihm wäre es halt wichtig gewesen, Walter Sedlmayr dann auch da den letzten Respekt zu erweisen und er weiß ja, dass er unschuldig ist. Also er hat da auch kein Problem, da hinzugehen, weil er ist ja unschuldig, so. Und da dachte ich auch so, okay. Also ich fand es halt sehr bezeichnend, dass der Privatsekretär hin ist, aber die Kollegen nicht.
Ich glaube, der hatte tatsächlich ein ganz gutes Verhältnis zu Walter Sedlmayr. Und diese Testamentsfälschung, das muss einfach so ein Moment gewesen sein. Er wusste ja, also es war tatsächlich so ausgemacht, dass er mit Walter Sedlmayr zusammen in ein großes Haus irgendwie auf dem Land ziehen würde mit seiner Familie. Und dass er schon irgendwie nach dessen Tod von seinem Vermögen profitieren würde. Und dann sah der in dem Moment, wo jetzt dieser zu frühe Mord passierte, einfach seine Fälle davon schwimmen.
Genau, das war so sehe ich so das nämlich auch. Das ist so ein
totaler Moment der
war,
geistigen
genau.
Umnachtung und der absoluten, oh je, alle meine Pläne sind dahin und so. Und natürlich ist das super niederträchtig, sich dann erstmal hinzusetzen und dann auch noch so ein völlig falsch buchstabiertes Testament zu schreiben, was halt sofort aufgeflogen ist, aber letzten Endes wird es nichts daran geändert haben, dass er dem eigentlich freundschaftlich verbunden war. Das fand ich schlimm, also dass tatsächlich so viele Leute nicht gekommen, also ich meine, es waren 3000 Leute da bei seiner Beerdigung, es war schon eine schöne Leiche, aber auf jeden Fall waren nicht viele berühmte Leute da, weil die Angst hatten, irgendwie damit assoziiert zu werden. Und was ich auch ganz schlimm fand, war, dass Paulana tatsächlich in der Woche nach dem Mord bereits die ganzen Werbeplakate abgehängt hat, weil sie nicht mehr weiter mit ihm assoziiert werden wollten. Das fand ich auch so, das war so, also als ich das gelesen habe, dachte ich auch so, das ist so niederträchtig und so ekelhaft irgendwie.
Ja, und aber dieser ganze Mordfall, es ist auch so ein bisschen so die Faszination am Morbiden, muss man ja sagen. Also zum einen eben dieses Image von Sedlmayr, der Volksschauspieler, der geliebte Volksschauspieler, der so ein bisschen so ein bisschen grantig, aber auch ein bisschen knuddelig und so, der wird nicht nur ermordet, oh mein Gott, sondern der hat auch dieses Doppelleben plus dieser inszenierte Tatort, dann aber auch natürlich, wie die Presse das reagiert hat, also auch dieses absolute aus dem Ruder laufen der Presse, was halt einfach gar nicht ging. Und dann am Ende aber eben auch diese Auflösung, dass es eben genau gar nichts damit zu tun hatte, sondern einfach nur, ich sag mal, ein Mord aus Habgier war am Ende dann.
Also nicht gar nichts damit zu tun hatte, sondern dass das bewusst instrumentalisiert wurde, um die eigentlichen Motive zu verstecken. Also das ist ja die besondere Niedertracht. Also die wussten ja um die Homosexualität von und haben es trotzdem halt auch noch schamlos ausgenutzt quasi, um sich selber als von sich abzulenken oder so, ja. Das ist schon alles sehr tragisch, deswegen finde ich den Fall auch so spannend. Also weil er eben auf den ersten Blick was ganz anderes ist, als sich dann letzten Endes da herausstellt. Mm-hmm. Und irgendwie, ich finde ja auch gar nichts Schlimmes an Walter Sedlmayr kleben bleibt, sondern letzten Endes alles andere schlimm ist. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Leute, die ihn umgebracht haben, irgendwie.
Und ja. Ich habe mich auch gefragt, weil ich ja immer, also für mich, ich bringe ja immer so ein bisschen Details von Mooshammers Tod und Walter Sedlmayrs Tod durcheinander. Natürlich aber auch, weil, und da sieht man aber auch, wie sehr das doch noch im Gehirn klebt, weil man ja eben denkt, Walter Sedlmayr ist halt von irgendeinem Stricher umgebracht worden.
Ja,
das am Ende ja eben gar nicht der Fall
Story,
war.
Voll
ja,
der Narrativ.
Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass die Presse das so, so erzählt hat. Und da wird deutlich, wie viel Schaden diese Presseberichterstattung eigentlich angerichtet hat, auch noch 30 Jahre später, ja. Also, dass das so im Kopf halt einfach hängen bleibt. Und ich habe dann aber auch nochmal geguckt, weil ich das immer auch zeitlich irgendwie auf die, also ich dachte, das wäre zeitlich viel näher beieinander, aber Mooshammers Tod war ja 2005, also das war 15 Jahre später.
Ja.
Das ist ja auch nochmal ein ganz deutlicher Abstand, der dazwischen liegt, zwischen diesen zwei Morden.
Auch nochmal ein ganz anderes gesellschaftliches Klima eigentlich.
Ja.
Bei Mooshammer war es ja noch viel mehr so ein offenes Geheimnis.
Ja,
irgendwie.
Ja, absolut. Nee, aber das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch, dass viele, wie gesagt, das nicht so wussten. Und vielleicht haben wir heute ja ein bisschen dazu beigetragen, darüber aufzuklären, oder?
Ja, das wäre doch schön.
Verrat
es
doch mal.
Es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viele True-Crime-Folgen, also andere Podcasts, die sich mit diesem Fall schon auseinandergesetzt haben. Die meisten, also ich habe in viele reingehört und fand die immer ganz ekelhaft, weil die komische Ansatzpunkte hatten oder das auch so als Narrativ aufgemacht haben oder sich an diesem halt irgendwie,
Details.
Weiß nicht, ich mag dieses Genre einfach nicht, aber es gibt dieses sich ergötzen. Aber es gibt eine sehr gute Folge von dem Queer Crimes Podcast, der auch ein True Crime Podcast ist, die sich dem Thema aber mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl nähern.
Ja. Also das wäre nämlich meine Frage gewesen, was du denn jetzt alles so ein bisschen als Quellen vielleicht uns auch an die Hand geben kannst, wenn wir sagen, wir wollen da mehr in die Details rein, weil wir haben jetzt doch, wir sind jetzt nicht in die richtigen Details und so sind wir ja gar nicht reingegangen, also so tief, sondern wir sind ja doch etwas oberflächlich geblieben, aber absichtlich
auch. Also dieser Queer Crimes Podcast, der setzt sich ganz gut mit dem tatsächlichen, mit dem Mord auseinander und mit der juristischen Konsequenz daraus. Und dann gibt es noch ein schönes Radio-Feature von einer halben Stunde über Walter Sedlmayr. Das hast du, glaube ich, auch gehört. Das würde ich auch noch verlinken. Das ist von 2015.
Also auf YouTube habe ich es gesehen. Und ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch. Und ich habe dann auf YouTube aber auch noch, ich glaube, das war das ZDF, ich glaube, die spektakulärsten Kriminalfälle oder so.
Ja, den habe ich auch nur angefangen zu gucken und fand den so furchtbar. Aber
das
sich auf jeden
Stunde.
Fall mit den ganzen Details. Ja,
ja, das war eine halbe Stunde.
Wo das alles nochmal rekonstruiert
wird. Genau, das habe ich auch gesehen,
Aber auch irgendwie so 15 Jahre später und dann irgendwelche Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, haben
ja,
dann
im
aber
Interview,
nochmal
wo ich auch so dachte, was für
so,
haben diese Schauspieler damit zu tun?
Genau.
Ich glaube, die sind einfach so als O-Ton-Leute reingeholt worden, weil es halt Schauspieler sind, nach dem Motto, wir sind aus der gleichen Branche, so halt.
Genau, von ZDF Info war das, ne, diese Doku.
Ja,
aber
ja.
Da kam auf jeden Fall dieser Original-Ermittler drin vor, den fand ich auch sehr sympathisch.
Genau,
dann.
Aber auch unter anderem Hardy Krüger Junior, also Hardy Krüger, der jetzt auch gerade im Dschungel war, der ist ja, glaube ich, jetzt rausgewählt worden, oder? Aber auf jeden Fall dachte ich so, okay, da schließt sich gerade irgendwie so ein bisschen so ein Bogen. Ja.
Genau. Ja, und dann, wie gesagt, in der BR-Mediathek, das kann ich gerne auch nochmal verlinken, gibt es auch diesen Film von 1971 über Theodor Hiernais.
Ja, wunderbar. Sehr gut.
Wenn man den etwas tiefgründigeren Sedlmayr sehen möchte. Mhm. Ich glaube, Polizeiinspektion 1 habe ich auch auf YouTube angeguckt, aber das fängt gleich an mit so einer Dallmayr-Melodie und da bin ich schon wieder ausgestiegen. Das war mir
aber
schon wieder
genau
zu gemütlich.
War das. Also man muss dazu auch sagen, Polizeiinspektion gibt es, glaube ich, auch auf Video. Aber das ist natürlich, das hat nicht umsonst Kultstatus. Und das ist natürlich doch sehr auch genre-spezifisch. Also das muss man mögen. Das muss man mögen. Ich meine, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Tatort mag, spezifische Teams oder so, und dann ja.
Bartitsch und Leitmayr meinst du jetzt?
Zum Beispiel, ja.
Genau.
Muss nicht der Münchner sein. Es gibt auch andere Tatort-Teams, die ein bisschen gemütlichen, aber ja, zum Beispiel.
Cozy Crime, so. Ja.
Gut, wunderbar. Ja, Mensch, also ich bin beeindruckt, wie detailliert du da vorbereitet gewesen bist. Also Hut ab, Halli, hallo.
Das hat mich so reingesogen. Also ich tue ja nur so, als würde ich True Crime nicht merken. Es war schon sehr spannend und gibt ja auch so viele Anknüpfungspunkte. Und ich fand auch dieses repressive, nochmal in diese repressive bundesrepublikanische Gesellschaft reinzugucken. Ach ja, genau, es gibt auch so einen tollen Podcast eben über den frühen Ausbruch der AIDS-Krise in München. Der heißt I Will Survive.
Ja, ARD-Mediathek. Ja.
Der ist auch ganz, ganz toll. Den kann man in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nochmal empfehlen, wenn man wissen möchte, wie München in den 80ern und 90ern so drauf war. Mhm. Die Stadt an sich war nämlich wahnsinnig liberal drauf. Genau, aber das gesellschaftliche Klima war so ein bisschen sehr das Gegenteil.
Ja, sehr spannend, sehr gut. Ja, dann war das heute ein kleiner Ausflug von Hot Pink in ein Celebrity-Mord-Skandal.
Wie heißt das Format dann? Hot Pink ermittelt? Oder?
Ja, vielleicht, oder? Das fände ich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Hot Pink. Ich überlege irgendwas mit Skandal. I don't know. Hot Pink ermittelt finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das klingt dann, das kann beides sein. Cozy oder grausam.
Genau.
Sehr gut. Und somit ist das ein weiteres Spin-off unseres Mutter-Podcasts. Ihr Lieben, wie gesagt, das war ein bisschen was für, damit ihr auch Content in der Zeit habt, in der wir jetzt keine aktuellen News euch erzählen können. Um die aktuellen News müsst ihr euch selber kümmern. Wir kommen hier mit News von den 70ern und, nee, von den 90ern natürlich.
Und das Beste aus den 70ern, 80ern und 90ern.
Ja, genau. Oh Gott, welcher Radiosender war das? Egal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.